Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er immer bei euch bleibt. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit vergeht und die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte zu den Texten ein paar Worte sagen. Das Evangelium, das wir gehört haben aus dem 14. Kapitel von Johannes, ist damit aus den Abschiedsreden. Also die Vorstellung ist, Jesus und die Jünger sind im Abendmahlsaal und dann gibt es längere Reden, eben die Kapitel 13 oder der Rest von 13, 14 bis 17 und dann beginnt die Passion und das Leiden und Sterben Jesu. Also was da gesagt wird, bezieht sich auf seinen Abschied. Und das, auf seinen Abschied, das heißt auf sein Sterben, seinen Tod. Und mit dem sind nach diesem Evangelium zwei Verheißungen verbunden. Die erste ist die vom anderen Parakleten, hier als Beistand übersetzt. Manche sagen Tröster, aber eigentlich ist es der Anwalt, den man anruft. Der Geist. Und die zweite Verheißung ist, dass er die Jünger nicht als Weisen zurücklassen wird, sondern dass er zu ihnen kommt. Ich finde, dass die Lesung aus dem Römerbrief schon eine gewisse Antwort gibt, inwiefern wir einen Anwalt brauchen. Da wird geschildert, dass die ganze Schöpfung irgendwie in Seufzen ist, also in Wehen liegt, gebären will, schwanger sozusagen dann ist, aber die Geburt ist noch nicht erfolgt, da steht noch etwas aus, da ist noch was unvollendet. Die Vollendung lautet dann, dass die Söhne Gottes offenbar werden und auch was die Menschen angeht, dass sozusagen unsere Gottessohnschaft offenbar wird. Das, glaube ich, lässt sich ganz gut mit dem verbinden, worüber wir gestern unter anderem in der Gruppe auch gesprochen haben. Im Zusammenhang mit der Frage, wieso Leute, was Leute zum Beispiel an diesen Ort hier bringt. Da gab es verschiedene Antworten. Das Gefühl, dass das Leben, das man kennt, doch so irgendwie nicht alles sein kann, dass es da noch was Erfüllenderes geben muss. Andere haben was von Gott gelernt und spüren, dass sie gar keine, wirklich keine Ahnung haben oder keine wirkliche, ja, wer soll das denn sein oder wie geht es denn überhaupt mit Gott? Also, dass man da Worte in den Mund, im Mund führt, die irgendwie gar nicht wirklich gefüllt sind mit irgendeinem Erleben. Oder andere haben das Verlangen, sozusagen der Mensch zu sein, oder umgekehrt spüren, dass sie nicht das sind, nicht der Mensch sind, der sie sind, auf den hin sie geschaffen sind. Sie fühlen sich irgendwie wie gebunden, gefesselt. Sie erleben, dass sie immer wieder nur in Rollen anderen begegnen, so tun, als ob, so tun, als würden sie lieben, so tun, als würden sie wirklich den anderen meinen, also wirklich Beziehung haben. Aber es stimmt gar nicht wirklich. Es ist so getan, als ob. Ich glaube, dass davon die Lesung spricht und dass es diese Sehnsucht der Schöpfung und diese Sehnsucht von uns selber ist, für die der Geist, der uns da verheißen wird, der Anwalt ist. Der Geist ist der, der uns hilft, beisteht, die Menschen zu werden, die wir wirklich sind. In der spirituellen Literatur wird dann oft vom wahren Selbst gesprochen, zu dem man kommt im Gegensatz zum Ego, in dem wir gefangen sind, in dem wir in Vorstellungen leben, in Automatismen, uns eine Wirklichkeit konstruieren. Aber es geht eben um diese Sehnsucht, zum wahren Selbst zu gelangen. Die Lesung nennt es, die Gottessohnschaft zu bekommen. Also der Geist, der Anwalt dieser unserer Sehnsucht, auch nach Heil, nach Heilung, nach Ganzheit. Also das hat ganz viele Facetten, aber eben eine solche Sehnsucht erfahren Menschen. Und der Geist ist der Anwalt dafür. Der Geist der Wahrheit, heißt es dann. Es ist der Geist der Wahrheit. Das heißt ja im Grunde, dass wir es mit der Wahrheit nicht so haben. Und ja, das stimmt auch. Wir leben in einer vorgestellten Welt. Also im Zusammenhang mit der Entdeckung der Übertragung oder der ganzen Forschung zu diesem Phänomen Übertragung ist klar geworden, wir leben tatsächlich in einer Welt, die wir uns selber konstruieren mussten, um leben zu können, um überleben zu können. Eine Welt, die ganz viel aus Vorstellungen, aus Gedanken besteht, die aber die Wirklichkeit, wie sie ist, eben auch permanent verkennt. Und zwar zum Beispiel dadurch, dass der Wirklichkeit Bedeutungen zugemessen werden, die sie so nicht hat. Andere werden verkannt. Dass wir anderen Menschen Rollen zuschieben und die in einer Weise missverstehen, die mit dem, was die sind und wollen und tun und sagen, gar nichts zu tun hat. Also wir konstruieren uns in der Tat eine eigene Welt, in der wir leben, eine Welt mit eigenen Vorstellungen, die nicht die Wirklichkeit ist, wie sie ist. Also hier ist oft die Rede davon, in der Wahrnehmung der Wirklichkeit verweilen. Warum? Um darüber im Lauf der Zeit vielleicht doch zu erkennen, was die eigene Wirklichkeit ist, um zur eigenen Wahrheit zu gelangen, um herauszukommen aus der eigenen Vorstellungswelt, die wir haben, und hinzugelangen zur Wirklichkeit, wie sie ist. Das ist ein schmerzlicher Prozess. Dieses Evangelium spielt meines Erachtens auf zwei Ebenen. Die eine ist eine konkrete. Es geht um eine konkrete geschichtliche Stunde. Jesus steht vor seiner Verhaftung und vor seiner Passion. Und die zweite ist eine Ebene, die sozusagen mit der ersten zu tun hat, aber allgemeingültig ist. Erstmal zu der ersten, zu der konkreten Ebene. Die Passion Jesu und sein Tod ist auch für die Jünger eine Passion. Von der wird nur nicht so viel geredet. Denn was passiert denn? Also das eine ist, dass alle, obwohl sie vorher sagten, wir bleiben immer bei dir und auch wenn du dann verhaftet wirst und so weiter, als es soweit ist, sie fliehen, voller Panik. Petrus hätte gut daran getan, mit seinen Kollegen zu fliehen, aus Angst verleugnet er Jesus. Da müssen sie, nachdem dieses Gemetzel am Kreuz erstmal vorbei ist, da müssen sie zu ihrer eigenen Wahrheit aufwachen. Es stimmt nicht, was sie gemeint haben, wie sie sich's vorgestellt haben. Sie bleiben immer bei ihm, egal was passiert. Das haben sie nicht vermocht. Die Wirklichkeit, ihre Wirklichkeit, ist eine andere, als was sie dachten. Oder die Emmausjünger, die diesem Dritten klagen, wir aber haben doch gemeint, er wär's, der Israel erlösen würde. Aber jetzt ist schon der dritte Tag, wo er im Grab liegt und so weiter, aus die Hoffnung. Wir bekennen Jesus als Erlöser auch Israels, aber er tut es in einer anderen Weise, als sie sich vorstellen. Und im Gespräch mit dem Dritten auf dem Weg nach Emmaus kommen sie genau an den Punkt, der ihre Vorstellung von der Wirklichkeit unterscheidet. Ihre Vorstellung ist, wie die aller, die um das Kreuz herumstehen, wer hier Messias ist, wer in der Nähe von Gott ist, wer eine starke Beziehung zu Gott hat, der muss nimmer leiden. Der lebt im Glück. Wenn du der Messias bist, dann steig herunter vom Kreuz. Andern hat er geholfen, jetzt hilf dir. Der Messias muss doch wenigstens in der Lage sein, seine eigenen Schmerzen zu vermeiden. Das ist eine Vorstellung, die, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, ganz tief auch in mir sitzt. Die Leiden dieser Welt, die dürfen eigentlich nicht sein. Angst nicht, Einsamkeit nicht, Scheitern nicht. Wer glaubt, der muss da von Tod nicht, der muss da irgendwie drumherum kommen. Dem darf das nicht wirklich was anhaben. Und da müssen die Emmaus-Jünger lernen, was in der ganzen Schrift geschrieben steht, musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen. Was ich sagen will, ist, dass durch den Tod Jesu die Jünger sozusagen, ja, ich weiß nicht, gezwungen sind oder dahin geführt werden, ein Stück weit zur Wirklichkeit aufzuwachen, zur Wahrheit zu kommen. Und wir sehen an ihrem Beispiel, dass das wirklich ein schmerzlicher Prozess ist für die Jünger, auch für die Jünger. Also das Aufwachen zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, zur Gottessohnschaft ist kein Prozess, der gemütlich ist, sondern einen, der einen fordert, der einem etwas abverlangt. Und da ist sozusagen die Stelle, wo das über die Geschichte hinausgeht, ins Allgemeine, auch für uns. Der historische Jesus trägt sein Kreuz. Die Jünger tragen kein Kreuz, nicht in Form von so einem Kreuzesbalken. Werden nicht gekreuzigt. Aber indem sie erleiden, was mit Jesus geschieht, also in ihre eigene Passion müssen, machen sie das, was dann später heißen wird, das tägliche Kreuz zu tragen. Also mit der Wirklichkeit, wie sie ist, was da geschieht, leben, zu leben. Und sich darüber, dass man es durchlebt, helfen zu lassen, zur eigenen Wahrheit, zur Wahrheit aufzuwachen. Der Geist ist Anwalt in diesem schmerzlichen Prozess. Das Zweite, Jesus kommt zu den Jüngern zurück, die zweite Verheißung. Dort, glaube ich, wo dieses Aufwachen zur Wahrheit, wo das stattfindet, das beschreibt die Schrift mit Begegnung mit dem Auferstandenen. Das gilt für die Emmaus-Jünger, die merken, die aufwachen zu ihrer Wahrheit und am Brotbrechen erkennen, dass der Auferstand, dass der Messias lebt. Das gilt für Maria Magdalena, als sie dem Auferstandenen begegnet und mit Namen angeredet wird, Maria, da ist sie sozusagen, ist sie in ihrem Innersten angesprochen. Da bricht das, was Ego ist, durch zu dem, was sie in ihrem Kern ist, Maria. Also ich frage mich, ob diese Erscheinungen des Auferstandenen, die ja nicht Teil der irdischen Geschichte sein können, die ist mit seinem Tod beendet, ob diese Erscheinungen des Auferstandenen, dieses Wiederkommen zu den Verwaisten, weil er lebt und auch die Jünger leben werden, nicht den Moment bezeichnet, wo jemand im Prozess des Innewerdens der eigenen Wahrheit zu dieser Wahrheit durchbricht, zu seinem etwas von seinem wahren Selbst verspürt. Die Bibel beschreibt es als eine Begegnungserfahrung. Begegnung mit dem Auferstandenen. Ja, was wir hier tun, ist der Versuch, der Wirklichkeit, die wir mitbringen, den Ereignissen unseres Lebens draußen, den Guten, dem Scheitern, dem Mühen mit und ohne Erfolg, den Sorgen, sozusagen dadurch, dass wir ihrer Innenseite Raum geben, sie durchleben, dass sie uns helfen, aufzuwachen zu unserer Wirklichkeit und damit zur Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist es, worum sich hier eigentlich alles dreht. Ja, bitten wir in dieser Messe darum, dass wir die Gnade haben, in diesen Tagen zu unserer Wahrheit oder etwas von unserer Wahrheit zu erkennen und darin dem Auferstandenen zu begegnen.